Uns geht es ja grundsätzlich um keine dogmatische Regionalküche. Also es ging nie darum, irgendwie die Karotte neben dem Haus zu ernten, dass sie dann besser ist, sondern es ging uns immer darum, Einfluss zu nehmen auf die Lebensmittel, die wir verarbeiten, von Anfang an Teil dieser Kette zu sein. Mhm. Also das heißt, wenn wir ein Schwein verarbeiten, dann möchten wir eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern so ist es, wir nehmen Einfluss vom Futter über erstmal, wer ist Vater, wer ist Mutter von diesem Schwein, wie wird es aufgebaut, wann wird es geschlachtet, wo wird es geschlachtet, wie wird es geschlachtet.
Aber ihr habt ja keine eigenen Schweine.
Aber wir arbeiten so intensiv mit unseren Landwirten zusammen und dafür haben wir den Yoshi als Food Scout. Und er ist quasi derjenige, der direkt am Landwirt arbeitet.
Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was los, Digga Achmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pot mit Ei. Heute zu Gast 2-Sterne-Koch Tobias Baetz direkt aus dem Posthotel von Alexander Herrmann in Wirsberg. Hier nämlich hält Tobias Baetz mit seinem Team die kulinarische Lanze ganz weit oben. Und weil ihn Kochen in absoluter Perfektion noch nicht reicht, verwandeln er und seine Köche und Köchin die Landschaft um ihn herum in eine absolute Genuss- und Delikatessengegend. Gemeinsam mit Erzeugern, Produzenten, Landwirten und ihrem eigenen Foodlab tüfteln sie daran, heimische Zutaten mit jeder neuen Ernte noch etwas besser zu machen. Wie ein einzelnes Hotel mitten in Bayern eine ganze Region veredelt, was Alexander Herrmann und ihn zusammengeführt hat und welche kulinarischen Eindrücke euch hier im Posthotel erwarten, das erfahrt ihr nun direkt von unserem heutigen Gast Tobias Baetz. Viel Spaß!
Und damit einen wunderschönen Start in die wohl traumhafteste Woche der Welt und willkommen hier bei Pot mit Ei. Ich weiß mal so frei, habe es einfach mal deklariert als die wunderschönste Woche der Welt, denn mir könnte es gerade nicht besser gehen. Wie ihr seht, falls ihr eingeschaltet habt, ihr wisst, dieser Podcast, der wird auch übertragen, nicht gerade live, aber im Videoformat und heute sogar in 4K mit einer neuen Kamera. Ich bin nicht im Studio, ich bin hier heute in bester Gesellschaft im Posthotel von Alexander Herrmann, ohne Alexander Herrmann. Nein, der sitzt mir heute nicht gegenüber, sondern Küchendirektor und Mann an der Maschine, wobei ich mir bei ihm nicht ganz sicher bin, ob Mann oder Maschine. Du bist, also wirklich, du bist ein richtig sympathischer Mensch. Und das sagen alle. Alle sagen das. Und damit sage ich direkt herzlich willkommen hier bei Pot mit Ei. Herzlich willkommen, Tobias Baetz. Hallo.
Hi, grüße Tim. Dich.
Wie lange haben wir es jetzt nicht geschafft? Und ich glaube, wir haben uns einmal getroffen auf der Internorga.
Ja.
Ich habe es letztes Jahr nicht geschafft, hier zu dir nach Wirsberg zu kommen.
Wir haben uns in Berlin auch getroffen bei Chef Days, oder?
Letztes Jahr oder dieses Jahr?
Dieses Jahr.
Nee, ich war dieses Jahr nicht da. Ich bin auf eine blöde Influencer-Video-Day-Messe gegangen nach Köln. Das war super unangenehm. Aber du hast wahrscheinlich Anton und so vor Ort getroffen.
Ja, genau, deine ganzen Kumpels. Ja.
Meine ganzen Freunde. Ja, ich war leider nicht vor Ort. Ich habe es wirklich bereut, auch weil Anton hat mir erzählt, dass Max Stiegel da live einen Biber zerlegt hat.
Ja, genau, und mit Yoshi.
Ja, wirklich zusammen?
Mit Yoshi, ja.
Ah, das, zu ihm kommen wir noch, weil Yoshi ist hier der Mann im Labor, kann das sein?
Ja, das ist so, ja.
Und die haben dort serviert roh gehobelten Biberhoden.
Ja.
Das klingt so ein bisschen nach Dschungelcamp, war aber wohl ein kulinarisches Highlight.
Okay.
Hast du es probiert?
Sicherheitshalber nicht.
hätte ja sein können.
Ja, nee, also das, ich finde auch, das ist ein bisschen Dschungelprüfung. Mhm. Und Max ist natürlich ein wunderbarer Kollege und ich glaube, mehr aus seiner Komfortzone wie bei Max kann man gar nicht rausgerissen werden.
Du meinst, wenn man bei ihm zu Gast ist?
Ja, oder auch, wenn er auf der Bühne ist.
Warst du mal bei ihm zu Gast?
Ja.
In Österreich?
Wir waren mal dort als Gast und es war wirklich, wie soll man sagen, ein einschneidendes Erlebnis, wirklich, aber positiv gemeint.
Wieso einschneiden?
Weil er wahnsinnig, also mit all dieser Lockerheit, wie er quasi mit diesen Lebensmitteln und da geht es ja um quasi alles zu verarbeiten von den Tieren und mit so einer Lockerheit daran geht, die wirklich wahnsinnig spannend ist und die aber zeigt, mit welchem Respekt er dem Lebensmittel gegenübertritt.
Apropos Lockerheit, wir kamen ja gestern schon in den Genuss, es war eine super stressige Woche. Ich habe irgendwie was verdattelt im Auto und musste dann noch nachts, bevor wir hierher gefahren sind, in der Nacht davor, weil Jenny hat ja Nachtdienst gehabt in der Charité, die ist ja bei den krebskranken Kindern und hat dort oftmals Nachtschichten. Und ich habe das Auto verdattelt, ihr zurückzugeben, damit sie halt nachts und morgens wieder zurückfahren kann. Da bin ich dann nachts noch in dieses Gruselkrankenhaus, wo keine Menschenseele ist und weiß, oh Gott, hinter diesen Türen sind überall. Also weißt du, das ist wie in so einem Horrorfilm, musste ihr dann noch den Schlüssel abgeben. Am nächsten Morgen hat sie, glaube ich, 3 Stunden geschlafen. Wir sind losgebrannt. geschreddert hier runter, damit wir es noch schaffen rechtzeitig. Es sind auch zu spät gekommen. Und dann haben wir es aber endlich geschafft. Und es hat wirklich keine 5 Minuten gedauert. Ich habe mich hier zu Hause gefühlt, wie selten irgendwo. Das ist so familiär hier bei euch. Und dann haben wir auch direkt diesen Genuss bekommen, bei euch ins Aura zu gehen. Zweifach besternt, aber überhaupt nicht spießig, überhaupt nicht, dass man sich da irgendwie unwohl fühlen könnte, kamen wir da rein und wurden von einer Riesenmannschaft angelächelt. Ich glaube, ich stand irgendwo und ihr habt also in der Küche angefangen zu trommeln und so eine Art, wie so eine Art Schlachtruf einstudiert.
Genau, unser Ritual quasi vom Abendservice, um alle auf Kurs zu bringen, um alle in Ballung zu bringen. Jeden Abend.
Was ruft ihr da? Kannst du es mal ganz kurz
hier abholen? Was rufen wir da? Also, es ist so, wir haben quasi uns ganz klar die Marschroute gesetzt, nach vorne zu schauen und auch Ziele zu definieren. Und wir rufen uns das jeden Tag, um quasi auch fest dran zu glauben. Und unser Spruch lautet derzeit, keiner kommt an uns vorbei. Wir haben 3. Ja, und
wollt ihr 3?
Naja, ich finde einfach, es ist wichtig, nach vorne zu schauen. Mhm. Was kann man gewinnen? Und darauf schaut man. Also wir sind jetzt keine verbohrten Leute, die quasi da mit aller Macht dran kämpfen. Ja. Aber wir werden alles in die Waagschale legen, dass man an uns nicht vorbeikommt. Mhm. Und das ist quasi unsere Geschichte, weil wir haben das ja nur bedingt in der Hand. Also es gibt ja keine Kriterien, die man erfüllen muss.
Ja.
Sondern es ist ja eher so, es muss ein Gesamterlebnis sein. Und deswegen kann ich sagen, wir haben es nicht in der Hand, also wollen wir uns auch nicht von Sachen abhängig machen, die wir selber nicht beeinflussen können.
Richtig.
Aber ich finde, es ist immer schön, wie als Fußballer, wenn man halt beginnt zu spielen, sollte man sich vornehmen zu gewinnen. Und egal, was man tut, sollte man sich vornehmen, das gut zu machen. Und absolut, das ist quasi unsere Richtlinie. Und die rufen wir, weil wir quasi damit auch fest dran glauben und uns quasi auch selbst ein Versprechen geben, heute das Beste zu geben. Für unsere Gäste, für unsere Kollegen, für unseren Chef, für jeden.
Also für den, der jetzt nicht folgen konnte, es geht um den Michelin-Stern. Und einer fehlt noch. Einer müsste
ergänzt
werden und dann wäre es Vollkommenheit. Die Frage ist natürlich, was ist danach? Dann geht's weiter, oder?
Ja, was ist danach? Danach ist natürlich schwierig, weil man grundsätzlich wahrscheinlich nur noch verlieren kann. Aber ja, ne? Ich glaube, so würde ich nicht denken. Also es ist schon so, dass wir halt uns ständig neu erfinden wollen und immer wieder das, was wir letztes Jahr gemacht haben, immer auf den Prüfstand stellen. Wie können wir das weiter drehen? Und insofern wäre es uns, glaube ich, nicht langweilig. Und es wäre auch für mich kein enddefiniertes Ziel, sondern aber eher so, wie soll man sagen, ein Etappenziel, das ich schon gern mitnehmen würde.
Bevor man zu euch ins Gourmet kommt,
genau,
also ins Aura, nehmt ihr die Leute
behind the scenes.
Behind the scenes, aber nicht in die Küche, oder?
Weiß ich
nicht,
ob die auch in die Küche, aber auch ins Foodlab. Mhm. Und ich finde es ganz spannend, um auch zu verstehen, was man am Abend erlebt und die Reise eigentlich noch ein Stück weit zu verlängern.
Ja.
Und das kommt so gut an bei unseren Gästen. Die lieben das. Und ja, schade, dass du zu spät kamst, aber wir haben das ja heute nachgeholt für dich.
Es war der Wahnsinn. Man muss sagen, wir hatten gestern einen wunderschönen Abend.
Ja.
Wir kamen rein und wir nahmen Platz und auf einmal kam der nächste Gast rein mit seiner Frau und wer war vor uns? Axel Schmidt, Brotsommelier, der gerade letzte Woche bei uns erst war zum Training für Podcast-Aufnahme. Ihr habt es wahrscheinlich schon vor ein paar Wochen gehört, aber weißt du, wie klein ist die Welt?
Oh,
das war ein Zufall. Und dann haben wir natürlich ganz schnell nicht die Tische zusammengeschoben, aber wir haben uns dann quasi zusammen an den Tisch gesetzt und seine Frau hatte Geburtstag und es ging halt ein bisschen länger und dementsprechend sind wir heute, ein Aspirin, dann geht er schon wieder, würde ich sagen.
Ne? Auch, oder?
Ein Glas Wasser obendrauf und eine kalte Cola, das ist so mein Tipp, das passt. Aber wir durften es heute nachholen, weil wir ein bisschen zu spät kamen und als Yoshi uns da in den Kühlraum gelassen hat und die Tür ging auf, ich habe es 3-mal aufgenommen mit der Kamera, weil das war so ein Wow-Effekt.
Ja.
Weil erstmal standen wir draußen, okay, da sind ein paar Fässer, da hängen ein bisschen getrocknete Sachen, so wie jetzt hier im Hintergrund. Ja. Aber dann ging diese Tür auf von dem Kühlraum und du hast halt wirklich Bügelglas über Bügelglas gesehen und wer halt meinen Content guckt, der weiß, ich liebe halt so Bügelglas Inhalte und habe immer alles in Bügelgläsern und es war für mich wie so eine faszinierende Welt, wie so ein Feinkostladen, in den ich einen Tag drin verbringen können, um irgendwas zu lesen oder irgendwie zu gucken, was ist denn hier drin, was ist denn da drin, wie ein Labor.
Ja.
Wie alles, was man irgendwie einbecken und weiß ich nicht, einlegen kann, alles war da drin. Was macht ihr da? Was ist denn euer Ziel? Was habt ihr vor?
Haben wir vor? Also uns geht es ja grundsätzlich um keine dogmatische Regionalküche. Also es ging nie darum, irgendwie die Karotte neben dem Haus zu ernten, dass sie dann besser ist, sondern es ging uns immer darum, Einfluss zu nehmen auf die Lebensmittel, die wir verarbeiten. und irgendwie von Anfang an Teil dieser Kette zu sein. Mhm. Also das heißt, wenn wir ein Schwein verarbeiten, dann möchten wir eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern so ist es, wir nehmen Einfluss vom Futter über erstmal, wer ist Vater, wer ist Mutter von diesem Schwein, wie wird es aufgebaut, wann wird es geschlachtet, wo wird es geschlachtet, wie wird es geschlachtet.
Aber ihr habt ja keine eigenen Schweine.
Aber wir arbeiten so intensiv mit unseren Landwirten zusammen und dafür haben wir den Yoshi als Food Scout, der eben direkt mit ihnen arbeitet. Und
das quasi ist die Berufsbezeichnung ganz klar, Food Scout?
Food Scout. Mhm. Und er ist quasi derjenige, der direkt am Landwirt arbeitet. Zum einen natürlich sieht vor Ort Sachen, die vorher undenkbar gewesen wären, dass wir die verarbeiten, die auch der Landwirt vielleicht gar nicht gesehen hat, das könnten wir auch mit vermarkten. Zum anderen ist es aber auch spannend, dass er halt quasi wirklich Einfluss nehmen kann auf die Lebensmittel, die wir verarbeiten. Also egal, ob wir Gemüse teilweise roh ernten, weil wir es mal so probieren wollen, oder halt eben auch Sachen, die wir überreif ernten für gewisse andere Dinge. Und das geht natürlich nur, wenn du direkt am Bauern arbeitest. Und so ist es entstanden, so ist unsere Regionalität aufgebaut. Und dann müssten wir natürlich eigentlich konsequent ja nur während einer Erntezeit das Restaurant geöffnet haben können. Außer wir lernen von unseren Omas, und so haben wir das gesagt, im Prinzip die alte Techniken ebnen uns den Weg in die Zukunft. Dieser Satz ist mal gefallen vom Yoshi. Und genau so ist es. Wir haben eigentlich von der Oma gelernt, die hat sich am Peak die Sachen haltbar gemacht, um sie dann eigentlich ja noch geschmacksverstärkend einzulegen. Und so hat es angefangen, dass wir eigentlich uns die Lebensmittel haltbar gemacht haben,
also zum
dann,
Höhepunkt
wenn sie geerntet werden.
Ernte.
Genau.
Wenn es am reifesten ist.
Wenn es am besten ist.
Dann werden die Sachen eingelegt und durch die Hüchensud beispielsweise noch geschmackvoller gestaltet.
Ja, wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Also wir können ja auch mal was mitgeben, was dem Gemüse oder so allein nicht gegeben ist. Also das heißt, wir können mit Kochi arbeiten, mit Reifung von Schimmel. Wir können reifen mit Milchsäurevergärung. Wir haben also wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, um den Lebensmittel auch nochmal was mit auf den Weg zu geben. Mhm. Also nicht nur sich selbst überlassen, sondern...
Das sieht man.
Genau.
Ja.
Und so haben wir halt auch teilweise Spargel von mir aus in einem Gemüse-Bouillabaisse-Sud eingelegt, um daraus quasi ein Gericht zu kochen, was quasi dann später über die Verarbeitung des Spargels so gehandhabt wird, dass du denkst, du isst, ich sag jetzt mal, Tintenfisch, hast aber das durch Spargel erzeugt, indem du ein aufwendiges Verfahren mit Trocknen und Rehydrieren und so weiter machst. Und das ist bei uns natürlich nicht so, dass wir irgendwas ersetzen wollen, was es bei uns nicht gibt, sondern es geht darum, weiter kreativ zu arbeiten, was aus Gemüse und eben noch herauszuholen ist. Und diese Neugier steckt uns an und dafür haben wir unser Anima gegründet, das Labor, das Future Lab. Mhm. Und da ist der Yoshi letztendlich der Außenminister als, Food Scout.
Ja.
Und der Innenminister, der Chris, ist quasi eigentlich dafür verantwortlich, diese Sachen, die der Yoshi bringt, dann auch haltbar zu machen. Und das ist immer die erste kreative Phase in unseren Menüs.
Das heißt, einer ist drin vor allem und guckt, dass er alles auf Vorrat hat, der Schatzmeister.
Genau, der Schatzmeister, ja.
Und der andere, der reist durch die Welt und sucht nach geilen Sachen, die
genau
passen zum Restaurant und zum Spirit vom,
also,
Aura.
Wenn man Franken als Welt bezeichnet, ist es zwar in Unterricht richtig, aber ja, ansonsten reist er eher durch die Heimat.
Aber er nimmt doch Wissen aus anderen Ländern mit, um das dann anzuwenden. Ihr macht ja eine eigene Sojasauce.
Ja.
Das habt ihr ja euch irgendwo abgeguckt, wie man das macht. Das guckt man sich ja nicht in Franken an.
Na klar nicht. Also es ist so, dass wir uns teilweise Leute einladen, wo wir sagen, hey, die bringen uns mal weiter, die erklären uns irgendwas und wir adaptieren das. Aber wir arbeiten auch ganz intensiv mit den Universitäten hier vor Ort, und zwar Kulmbach und Bayreuth, beides Lebensmittelcampus.
Mhm.
Und insofern holen wir uns schon auch Expertise von außen, die vielleicht theoretisch sehr fachkundig sind, wir das aber in der Anwendung natürlich gut machen. Und bei uns sind wir nie getrieben von, wie können wir das, also wir haben mal mit der Fleischhochschule hier gearbeitet, die quasi sich um Fleischforschung kümmern.
Es gibt hier eine Fleischhochschule?
Ja, genau. Es ist quasi also ein Kompetenzzentrum für Ernährung, und da gibt es auch die Fakultät quasi, wo es um Ernährung und halt eben Fleisch geht.
Ja.
Und die beschäftigen sich halt nur, wie können wir in noch kürzerer Zeit noch mehr Fleisch kuttern. Also natürlich sehr industriell.
Ja, aber da steckt ja auch das Geld, ne?
Genau, so kommt das Geld auch. Aber das war für uns natürlich immer der wichtige Ansatz, darum geht es uns ja nicht. Mhm. Es geht uns ja eigentlich immer darum, wie können wir gewisse Dinge noch besser, noch effizienter, noch genauer machen. Aber nicht in Menge, 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 sondern eben halt mit Techniken, die wir uns angewandt haben. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir schauen, wie hat es die Oma gemacht. Aber wir schauen halt nicht nur, wie hat es die Oma in Franken gemacht, sondern wie hat es die Oma in Südamerika gemacht. Wie macht es die Oma in Afrika und wie macht es in Thailand.
Und dann wird es aber auf die regionalen Produkte angewandt am Ende des Tages. Wie kommt sowas zustande? Wir müssen mal kurz vorher, Alexander Herrmann hat, es ist ja sein Hotel hier, ne?
Genau. Alexander Herrmann ist quasi sein Elternhaus.
Wie sagst du zu ihm?
Chef. Oder
Chef?
Ja.
Nicht Keule, Sportsfreund, Tiger. Nach all den Jahren, du bist ja seit fast, naja, nicht 20, aber über 15 Jahre bist du hier.
Ja.
Da ist auch irgendwann auch mal so eine...
Ja, es ist auch so. Also ich würde sagen, wir sind wirklich wie Vater und Sohn, würde ich fast sagen. Also es ist wirklich ganz enges Verhältnis. Wir verstehen uns blind.
Ja.
Aber so die letzte, wie soll man sagen, Instanz, die wir uns auch noch so ein Stück weit waren, ist halt dieses Chef und Tobi. Also so, dass wir uns schon auch sehr respektvoll miteinander...
Machen aber Köche ganz oft, dass sie bis in alte Tage ihren
Meister,
Meister, Mentor, genau, Chef, Chef nennen.
Ja. Ja. Ja, also insofern ist es für mich auch keine Geschichte von Nähe oder Respekt, sondern das ist einfach so, wo ich sage, das ist für mich ganz klar der Chef.
Während alle anderen Aha sagen. Oder Chef.
Ja, wenn sie über Chef reden, dann reden die meisten im Betrieb über Aha, weil die Mitarbeiter auch mich natürlich als Chef sehen im täglichen Business. Und insofern, wenn sie über Chef reden, meinen sie eher mich. Mhm. Und wenn sie über Aha reden, dann ist Alexander Herrmann gemeint.
Und wie habt ihr euch kennengelernt? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr beide irgendwie betrunken auf dem Ballermann rumgehangen habt. Und das du hast gearbeitet auf Malle?
Ja, also ich muss vielleicht ein bisschen vorher anfangen. Ja. Ich habe in Nürnberg gelernt und wie ich in Nürnberg gelernt habe, beim Stefan Rottner, damals hatten die einen Michelin-Stern auch und da war es immer so, dass quasi der Azubi vorher war wohl der Azubi, den es zu schlagen galt, so ungefähr. Ja. Das war Alexander Herrmann. Also quasi Alexander Herrmann war vor meiner Zeit dort im Haus Azubi und das hat ganz viele tolle Köche auch hervorgebracht, dieser Stefan Rottner. Und wie gesagt, auch das war für mich wirklich eine Talentschmiede, unfassbar. Und
gibt's
das
noch?
Das gibt's noch, ja. Es führt mittlerweile der Sohn, der Valentin, der im Postel gelernt hat, also so schließt sich der Kreis. Und insofern, Familie Rottner war quasi ja große Mentoren auch von Alexander Herrmann und vor allem unser damaliger Küchenchef. Und der hat uns beide begleitet, also Franz Wittmann. Und der Franz war wirklich so eine ganz gute Seele, der einfach mit den Menschen wahnsinnig gut umgegangen ist. Mhm. Und das sagt man natürlich klar, das ist die Grundvoraussetzung. Aber ich würde sagen, wann habe ich Koch gelernt? Vor 24 Jahren. Da war das eben noch nicht ganz so gang und gäbe, war schon noch ein bisschen rauerer Ton, die Stunden waren dementsprechend auch härter, aber Franz hat es immer, der hat einfach das so wahnsinnig menschliche Game da reingebracht und das war wirklich richtig cool und Franz war für uns beide, also auch für Chef und mich, wirklich so ganz enge Bezugsperson und gerade der Franz und auch die Familie Rotten hat immer halt von Alexander Herrmann erzählt quasi, das war der Azubi und das war für mich so die erste Challenge, zu sagen, okay, wenn ich mal weggehe, dann möchte ich eigentlich, dass sie halt so von mir reden. Und so. Ja. Das war quasi mein erster Antrieb. Und ja, natürlich dann, wie die Lehre vorbei war, habe ich gedacht, okay, wer ist dieser Alexander Herrmann? Habe festgestellt, ist von mir zu Hause eigentlich gar nicht so weit weg und habe mich da beworben. Habe dann da auch gearbeitet, aber nur ein Dreivierteljahr, weil meine Eltern hatten damals noch selbst einen gastronomischen Betrieb.
Du warst hier schon mal?
Ich war hier schon mal, genau, 2003, das erste Mal. Da war ich aber, wie gesagt, nur ein Dreivierteljahr. Wir haben uns super verstanden, er hat mir super viele Aufgaben gegeben, aber ich musste dann nochmal heim in den elterlichen Betrieb. Weil damals war das, gab so Betriebsumstellung und meine Tante ist aus dem Geschäft raus und dann war eigentlich die Küchenchefin und so haben die gesagt, Tobi, kannst du da kurz mal mehr interimsmäßig einsteigen und das habe ich dann auch gemacht, das war super spannende Zeit, weil ich natürlich ja mit damals 19 Jahren eigentlich direkt mal Küchenchef wurde und es war eine spannende Geschichte eigentlich, auch wenn das natürlich Gasthof war, aber auch da habe ich damals alles in meiner kurzen Zeit, wo ich zu Hause war, alles auf Regionalität umgestellt, habe mit Bauern gearbeitet. Das war ja vor 24 Jahren.
Würdest du sagen, das war erfolgreich?
Ganze Geschichte.
Mit 19?
Ja, sehr.
Personalplanung, Dienstpläne
super,
schreiben,
super.
Waren also
ja,
quasi
viele dieser Leute sind wir heute noch eng. Ja gut, da hatte ich Gott sei Dank jemanden, der das auch noch macht. Also Mama war ja auch mit im Haus und so. Und ja, das Gasthaus gibt's nicht mehr. Das ist quasi, meine Eltern haben irgendwann gefragt, ob ich das machen will, ob es mein Bruder machen will. Dann hieß es nein. Und so, weil ich habe hier einfach einen tollen Job gefunden und habe mich hier auch, fühle mich hier wohl und
das
kann
ja,
große...
Das, über 15 Jahre
ja,
hier.
Genau. 15 Jahre. Heute genau auf den Tag 15 Jahre.
Auf den Tag?
Ja.
Ist heute quasi Geburtstag?
Heute ist er.
Habe ich schon angestoßen? Wurden schon Champagnerflaschen?
Noch nicht, aber ich glaube, heute Abend vielleicht noch oder so. Ja. Nein, aber...
Wieso bist du dann von da nach Mallorca gegangen?
Weil damals auch Stefan Rottner, also mein Lehrchef, gesagt hat, Tobi, du kannst noch nicht nach Hause gehen. Du bist noch viel zu jung, du musst noch was sehen.
Hat er gesagt.
Und hat eigentlich mir quasi den Job auf dem Präsentierteller serviert und hat gesagt, er hat jemanden kennengelernt, den Gerhard Schweiger, den Küchenchef damals vom Tristan auf Mallorca, und hat gesagt, du gehst in dieses Zwei-Sterne-Restaurant, das ist quasi ja alte Winkler-Schule, da musst du hin, das ist super. Und da bin ich hin und habe das quasi dann, dass ich nochmal von zu Hause loskomme. Und ja, ab dann begann die Reise. Ich habe mein erstes Jahr dort gemacht und es war wirklich spannend, weil da nur Köche waren aus den Top-Läden in Europa. Das muss man wirklich sagen. Und ich kam ja zwar aus dem Sterneladen bei Rottners, aber war ja dann, damals hat Alexander Herrmann noch keinen Stern gehabt und auch zu Hause war das natürlich so ein bisschen weg. Und ich kam da an und es war natürlich schon eine Herausforderung, also dort zu arbeiten, wo quasi wirklich alle, die mit allen Wassern gewaschen sind, und ich kam mehr oder weniger so als Rookie dazu.
Haus?
Tristan.
Tristan hieß das Haus, ah.
Genau. Das war damals, hat der Winkler das initiiert auf Mallorca, wie er noch im Tantris war. Und Tantris Tristan, das hat quasi nur die Silben geändert.
Ein Palindrom.
Genau.
Glaube ich zumindest.
Ja. Heißt das so?
Ja, könnte
so
schon sein. Oder ist das das, was man von vorne nach hinten liest, wie er rückwärts lesen kann? Na, eins von den beiden auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, war das halt für mich eine spannende Geschichte, weil ich dort mit ganz anderen Sachen in Berührung gekommen. Es kam damals quasi, mich hat immer diese Regionalität angestrebt. Das war bei Rottner so, das war hier bei Herrmann schon immer so.
Aber ich glaube, wenn man hier aufwächst, das ist ja Natur pur. Ich glaube, hier hast du einen ganz anderen Bezug zur Natur. Und
absolut.
Also ich meine, Milch und Honig fließen hier.
Ja.
Das kann man so sagen, ne?
Ja.
Ich glaube, da hast du auch eine besondere Beziehung dazu.
Ja, definitiv. Allerdings, und das habe ich auf Mallorca auch kennengelernt, man hatte zwar alles, aber halt nicht in Qualität, wie man es kennt eigentlich so. Und das war auf Mallorca damals echt spannend, weil das habe ich zum Beispiel nie verstanden, dass alles Fisch, was im Mittelmeer gefangen wurde, nicht nach Mallorca transportiert wurde, sondern nach Barcelona, um es dann mit dem Flugzeug nach Mallorca zu liefern. Obwohl es wurde, ja, oder frisch schon auch, aber es wurde halt quasi immer, weil der Verteilungshafen war in Barcelona.
Ah.
Das heißt, alles, was die gefangen haben, haben sie dahin gebracht, um es dann wieder auf die Insel zurückzubringen.
Und aber gab es nicht so kleine lokale Fischer, die dann
ja,
nochmal...
Ja, sind aber grundsätzlich alle diesen Verbund unter. Also das haben wir dann aufgebaut, also vor allem der Herr Schweiger, ich nicht, aber ich habe erlebt, wie die das aufgebaut haben. Dass es zum Beispiel auch keine frischen Kräuter auf der Insel gab. Das kam alles irgendwo her, aber es gab halt nichts. Obwohl die Insel ja...
Eigentlich ja, obwohl genug Sonne da wäre, Wasser
absolut,
haben wir
zumindest
auch.
Für Basilikum und
ja,
so
richtig,
weiter und so weiter.
Genau.
Und das gab's alles nicht. Und das hat alles der Schweiger aufgebaut. Und so habe ich gelernt, wie es ist, wirklich eine Infrastruktur aufzubauen. Mhm. Und damals haben wir auf Mallorca eigentlich auch sehr regional gekocht. Halt natürlich eine andere Regionalität, wie wir es hier haben. Aber es war immer möglichst wichtig, kurze Wege, Qualität und wie können wir das steigern. Und so bin ich bei Alexander Herrmann dann auch ins Rennen gestiegen. Also wie wir dann zusammenkamen, das vielleicht noch.
Ja.
Ich wollte nach New York gehen. Und habe gedacht, nach Mallorca, ich möchte nochmal die große weite Welt sehen, gehe nach New York. Und habe mich schon beworben, habe aber in der Wohnung, wo ich auf Mallorca gewohnt habe, hat es oben drüber gebrannt. Und dieses Löschwasser hat so meine ganzen Zeugnisse und so ein bisschen Mitleidenschaft gezogen. Es war jetzt nicht so schön, dass ich gesagt habe, die kann ich jetzt einfach einscannen und nochmal mitschicken. Und dann habe ich ihn halt angerufen und habe gesagt, Herrmann, ich bräuchte nochmal ein Arbeitszeugnis, weil das halt damals kaputt gegangen ist.
Weil ich nach New York will.
Genau. Und dann hat er gesagt, du brauchst kein Arbeitszeugnis, du kommst einfach zurück nach Würzburg.
Naja. Gut,
und damals habe ich gedacht, naja, also Würzburg oder New York ist für mich ganz klar, ich will nach New York, mhm. Das ist überhaupt keine Option. Aber Alexander Herrmann war dann sehr, wie soll man sagen,
bestimmend.
Hartnäckig und hat gesagt, jetzt komm doch mal vorbei und schaust dir wenigstens an. Ich lade dich ein, du fliegst her und besuchst mich. Und dann habe ich gedacht, na gut, eins und eins zusammengezählt, ganz cool, mein Bruder hatte 18. Geburtstag, da muss ich den Flug schon nicht selber zahlen, lasse ich mich einladen vom Hermann und flieg heim, schau mir das
und
den halben
bist
Tag
du
an.
In die Falle geraten.
Genau. Und bin quasi in die Falle geraten. Und der Chef hat mich hier in München abgeholt. Wir sind dann so, also normale Menschen würden von München nach Würzburg.
Mit so einer Hummer-Limousine ja, und Jacuzzi
ja,
drin und
so. Ungefähr. Aber er hat mich abgeholt und wir haben quasi auf der Fahrt von München nach Würzburg 2 Stunden über alles gesprochen, aber nicht einmal über Essen. Sondern nur, wie wir in Zukunft, wie man sich vorstellt, mit Menschen umzugehen.
Mhm.
Und wie kann es sein, dass quasi in der Küche halt ein anderer Ton, ein anderes Herz schlägt, dass die Leute stolz sind, da zu arbeiten und so weiter. Und das hat mich wahnsinnig gefesselt. Das war genau mein Ansatz, den ich immer hatte. Wie kann ich mit Leuten umgehen, dass sie am Ende Bock haben und nicht irgendwie halt nur über einen Reiz gesteuert werden, sondern dass sie triebgesteuert sind, dass sie einfach Bock haben, das zu machen. Und dafür muss man halt ein paar Sachen machen und die haben wir dann auch gemacht und wir haben uns immer um die Wurzel gekümmert und nie um die Blüte. Also es war so ganz klar für uns, nicht das Ergebnis ist die Qualität, sondern die Qualität, wenn gut ist, macht automatisch irgendwann ein gutes Ergebnis. Das war uns einfach ganz, ganz klar. Und so haben wir auch gearbeitet. Wir haben einfach nie gesagt, okay, das müssen wir jetzt von heute auf morgen und so machen das die anderen 2- und 3-Sterne. Wir haben ja in dem Jahr, wo ich angefangen habe, haben wir einen Stern bekommen. Also quasi, das hat eigentlich mein Vorgänger noch mitgemacht mit Alexander Herrmann. Ich war halt gerade da, wie er kam. Also es war wirklich, so ging es los und es war natürlich eine schöne Zeit. Aber
und du hast ihn abgelöst?
Ich habe ihn abgelöst.
Ja.
Ja. Und dann haben wir das auch behalten und ja, eigentlich immer gedacht, wir arbeiten nach vorne, wir schauen. Aber wir haben uns nie mit anderen verglichen. Wir haben immer unser eigenes Ding gemacht. Also wir haben nie gesagt, oh, die anderen haben jetzt Steinbutt auf der Karte, müssen wir auch Steinbutt auf die Karte nehmen. Oder überall, jetzt würde man sagen, jetzt gibt's überall N25-Carvers, müssen wir auch auf die Karte nehmen. Sondern es ist halt einfach, wir haben unser Ding gemacht, schon immer unseren eigenen Weg. Und der hat natürlich deutlich länger gebraucht, wie wenn wir vielleicht einen vorgefertigten Weg genommen hätten. Mhm. Aber hat uns jetzt natürlich auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal geschaffen und halt natürlich was, wo wir im deutschen Vergleich, glaube ich, schon außergewöhnlich sind. Nicht einzigartig, aber außergewöhnlich.
Man muss es aber auf jeden Fall mal erlebt haben. Ich glaube, das ist mit Toros Schreiberei für mich einer der beeindruckendsten Restaurants, in denen ich so in den letzten Jahren saß.
Wow.
Was ich sehen durfte. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber was mich besonders beeindruckt hat, wir waren ja dann noch im Bistro zusammen. Ich hab so in die Karte geguckt und dachte so, ah, oh, Mensch, weißt du, hat auch schon irgendwie das eine oder andere Bier getrunken und dachte mir, so ein paar Oliven oder irgendein Snack. Ich habe gemeint, dann hast du gefragt, hast du noch Hunger?
Ja.
Und dann habe ich halt, ich sagte ja, okay, vielleicht hat er ja ein paar Nüsse oder sowas. Ja, so eine Kleinigkeit könnte ich essen. Auf einmal ging quasi die Lampen an, er stürzt in die Küche. 2 Mitarbeiter waren auch noch da, ne? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren auch noch da.
Ja, meine beiden Küchenchefs zufällig.
Also, zufällig waren ja. Nachts um 1 und die beiden Küchenchefs in der Küche und haben natürlich dann, ey, das war ja der Wahnsinn. Also es kam, ihr habt eine eigene Art von Pommes, die ihr hier macht.
Das ja,
war
genau.
Die geilste Pommes, die ich hier gegessen habe. Das ist eine Knödelpommes. Ihr habt eine Knödelmasse und die wird die nochmal in Stärke gewälzt?
Nee, es wird die gedämpft,
ja.
Die Knödelmasse und dann.
Pass auf, wir haben eine Kategorie, die gebe ich dir jetzt.
Die Spezialität des Hauses.
Das wäre jetzt so drüber Voice-Over. Da haben wir so einen tollen Sprecher mit einer wundervollen Stimme. Meine ist nicht ganz so schön heute vor allem. Und das geht darum, dass du uns ein Rezept mitgibst. Ein Rezept, was du jetzt hier so erklären kannst, wie man was macht. Und ich finde diese Knödelpommes, das wäre toll, wenn du die kurz mal so umreißen könntest.
Yes.
Let's go.
Also, wir nehmen einen Knödelteig, den wir mit ein bisschen Creme Fraiche quasi abschmecken.
Kartoffelknödel.
Genau. Kartoffelknödelteig mit Creme Fraiche ein bisschen abschmecken und dann wird es in ein Lochgitter getan und gedämpft.
Aha, ja.
Nach dem Dämpfen wird es quasi rausgenommen und ausgekühlt und dann wird es portioniert
quasi in
Pommesform. Ja. Wir nehmen es ein bisschen größer, also ja, weil ich finde es einfach wichtig.
Wie so Riegel.
Genau, wie so Riegel. Und dann werden die quasi im Ofen nachgetrocknet, weil sonst kleben sie stark und das wäre natürlich ungut, weil wir quasi keine Kruste kriegen. Mhm. Das heißt, es wird angetrocknet, also im Ofen bei 80 Grad, das ist quasi die Feuchtigkeit entzieht, außen wird es schon ledrig. Und dann werden die quasi ganz heiß ausfrittiert. Das Schöne ist, dass die außen dadurch wahnsinnig knusprig werden und in der Mitte so richtig
softer. Habt ihr noch nie eine Pommes gegessen? Also wirklich fluffig, soft.
Ja.
Einfach geil. Dazu Trüffelmayo zum Dippen und meine Lieblingskombination, du hast dann irgendwann noch so eine Dose Kaviar auf den Tisch gestellt. Die beste Kombination war einfach so ein bisschen, ihr habt so einen Schmand-Dip nachher
genau,
oder Creme Fraiche.
Ja.
Und dann habt ihr Creme Fraiche und Kaviar auf dieser Pommes ist die absolute Macht.
Ja, genau.
Also wirklich, das war ein geiler Scheiß. Aber das ist halt so dieses...
Das ist also eine Spezialität aus unserem Freibad-Kiosk.
Das wollte ich nur noch fragen. Ihr macht das Kiosk hier im Freibad.
Ja.
Also ihr macht die kulinarischen Pläne, was die... Also ich bin jetzt hier aufgewachsen in Wirsberg, bin 8 oder 12 Jahre alt, Sommerferien und gehe jetzt ins Schwimmbad.
Ja,
und
also das ist quasi unser kulinarischer Bildungsauftrag, ja.
Da gehe ich da, ich kenne nur so zertretene Pommes, die mir an der Sohle kleben, wenn ich irgendwo so langlaufe, Pommes-Schranke, so diese Wellenschnitt-Pommes. Und jetzt gehe ich hier ans Kiosk und hole mir diese Pommes?
Diese Pommes.
Nein.
Also diese gibt es als Deluxe-Variante, wir haben natürlich auch die normalen Pommes. Mhm. Ja,
Riffel oder?
Super Crunch-Pommes. Nein, wir haben uns da wirklich... wir haben viele Pommes durchverkostet. Mhm. Für den Kiosk können wir es nicht selber machen. Das schaffen wir einfach nicht.
Ja.
Das muss man einfach sagen. Also das heißt, aber alles andere machen wir selbst. Also unsere Currywurst, da arbeiten wir mit einem örtlichen Metzger zusammen. Wir kochen die Tomaten-Sugo und sowas alles selbst.
Das ist ja Wahnsinn.
Wir haben die besten Schweinebauch-Nuggets da hinten, die es wirklich gibt. Wirklich.
Also ich bin eigentlich nur, ich würde nicht mehr ins Wasser gehen. Ich würde nur
bei
euch im Kiosk
chillen. Marvin, dein cooler Freund.
Grüße gehen raus.
Ja, Marvin Grötzinger.
Den kennt ihr ja aus diversen Folgen, auch hier aus dem Podcast. 3 oder 4 Mal war er dabei. Und Marvin war auch hier.
Ja, und er war hier und bei mir wirklich super Mensch. Ich liebe Marvin.
Alle
lieben Marvin. Wirklich, alle lieben Marvin. Das ist wirklich so. Und er hatte auch hier den Spitznamen der Bademeister, weil der jeden Tag im Schwimmbad-Kiosk war.
Passt aber sehr, sehr gut. Aber war der auch im Wasser, der hat nur am Kiosk gechillt und Schweinebauch gegessen?
Ich glaube, er hat nur seinen Astralkörper in der Sonne gereift und hat nebenbei ein bisschen Schweinebauchnuggets probiert.
Das ist ja wirklich ein kulinarisches Highlight. Stell dir vor, die Kinder, die ziehen irgendwann weg und müssen in ein normales Schwimmbad gehen. Das ist ja gar nicht auszuhalten.
Das ist nicht auszuhalten.
Wow, das ist krass. Also das ist einfach ein Eindruck, den ihr hinterlasst. Aber wie funktioniert, du hast ja mehr Restaurants, die du als Küchendirektor betreust. Das heißt, du hast Oma und Enkel, das Bistro.
Ja.
Dann gibt es wahrscheinlich noch das Frühstücksbuffet vom Hotel und weiß ich nicht, was noch alles geboten wird. Tea Time vielleicht, ich weiß nicht, was da noch gemacht wird. Jetzt war ich gerade bei einem Brunch, was ich so noch nicht gesehen habe. Da war Live-Musik, das ganze Hotel war voll mit Menschen. Also wirklich voll, voll, voll. Und dann wurde ein Menü gereicht, ein Brunch-Menü. Und die Hauptgänge durfte man sich dann in der Küche abholen. Alle bester Laune, Live-Musik ging dann in die Küche über. Und das ist, also ich roll hier raus, wenn ich fertig bin. Das war eines besser als das andere. Dann habt ihr das Food Lab, dann habt ihr das Kiosk im Schwimmbad. Wie machst du das alles?
Ja, ich habe wahnsinnig viele gute Leute. Also das muss ich einfach sagen.
Aber kannst du uns mal so einen Tag mitnehmen bei dir? Wann stehst du auf?
Ich stehe zwischen 7:30 und 8 auf wenn ich früh aufstehe, gehe ich eigentlich direkt auf die Arbeit. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ab Februar, eigentlich würde ich es ab Januar machen, aber ich habe mir quasi ein Bike gekauft, wo ich jeden früh quasi jetzt eine halbe Stunde Fahrt fahren will.
Also die Strecke von?
Also quasi nicht draußen fahren, sondern ein...
Zu Hause Rad.
Ja, also so ein Pelletenbike.
Ja, genau.
Ja, genau. Und jetzt habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich quasi jeden Früh, wenn ich aufstehe, dann eine halbe Stunde da fahre.
Ich weiß nicht, wie weit du gehst. Aber kannst du nicht mit dem Fahren einfach hierher fahren?
Ja, aber da fahre ich 2 Minuten.
Ah, okay, nee, dann.
Das macht keinen Sinn.
Nochmal so Runden fährst.
Ja, nee, also dafür, das laufe ich tatsächlich. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen und deswegen, das kommt leider erst jetzt Ende Januar, deswegen habe ich das ab 1. Februar mir vorgenommen. Und ansonsten stehe ich früh auf, laufe zur Arbeit und dann ist es so, dass früh nur die Frühstücksküche da ist. Mhm. Und das Schöne bei unserem Frühstück ist, dass wir à la carte Frühstück kochen. Also es gibt quasi nur ein Brötchenbuffet, alles andere wird à la carte serviert.
Also Eierspeisen?
Naja, alles.
Sag mal, also wie, was kann ich mir bestellen?
Du kennst doch in Berlin Frühstück 3000.
Ja.
Ja. So ist es, so? Nur halt.
Aber nicht so pervers, also auch so Bubble, nicht Waffle, so, na ja, Chicken.
Nicht so ganz und, so krass. Okay. Also so ein bisschen mehr, würde ich sagen, aus der Kulinarik heraus, wie wir es halt kochen würden. Also so ein bisschen mehr Oma und Enkel.
Das heißt, was darf ich mir bestellen? Was also natürlich so, was ist dein Highlight?
Mein Highlight, und da bin ich wirklich besessen, ist die perfekte Leberkässemmel. Die gibt es halt früh auch so in Mini-Form. Das heißt, du kannst auch 3 oder 4 essen.
Ja, ist geil.
Ja, also das ist quasi die bayerisch-fränkische Freundschaft. Das ist quasi ein kleines Leberkäsbrötchen und eben halt die Weißwurst mit Brezen. Das ist natürlich mein Highlight. Aber wir haben auch sowas wie Smörrebröt, das wir quasi so ein bisschen auch für uns quasi mit so einem geräucherten Fisch oder geflammten Fisch, Forelle und so Kimchi vom Blaukraut. Es ist schon richtig.
Das war doch gestern auch schon im Menü, ne? Kimchi vom Blaukraut, ja. War doch im, was ja, im genau. Amüs mit drin. Ja. Boah, das war auch ziemlich, ziemlich gut. Ja. Weißt du, was mir am meisten in Erinnerung bleibt? Immer, glaube ich.
Die Blutwurst.
Die war auch gut. Die vegetarische Blutwurst, auch genial. Aber nein.
Der Schiefertrüffel.
Der Schiefertrüffel. Vor allem, es waren 3 bis 5 Impressionen, was wir nur als Amüs aus der Küche kamen. Ich glaube, mit diesen 3 sind es 5 insgesamt,
ja,
oder?
Genau.
Und ich dachte eigentlich, wir sind schon mittendrin. Und dann hieß es, so, jetzt fangen wir erstmal an. Aber dieser Schiefertrüffel, das war eine Creme aus einem Trüffel, das musst du mal erklären. Was ist der Schiefertrüffel?
Der Schiefertrüffel hat hier eine große Geschichte im Posthotel und zwar der Papa vom Alexander Herrmann war der Namensgeber dieses Trüffels. Also den hat irgendjemand mal gebracht und keiner wusste, wie der heißt und seitdem heißt er überall fränkischer Schiefertrüffel.
Und der Vater von Herrmann hieß Schiefer?
Nee, er hat den Schiefertrüffel genannt, weil er optisch dem Trüffel geähnelt ist und auf alten Schieferhalden gefunden wurde.
Mhm.
So, und dieser Pilz hat geschmacklich quasi keine Relevanz, bis er erwärmt wird. Also er riecht weder, noch schmeckt er.
Das heißt, du kannst ihn gar nicht finden mit einem Schwein oder mit einem Hund?
Nein, sondern man muss ihn wirklich mit bloßem Auge und bloßer Hand
eigentlich. Aber wächst er nicht unter der Erde?
Der wächst unter der Erde, sprengt aber die Erde da auf, wo er quasi reif wird.
Das ist ja wahnsinnig schwierig, diesen Pilz.
Wahnsinnig schwierig
zu finden.
Und wahnsinnig mühsam und der wächst im Hochsommer.
Mhm.
Das heißt, an Steilhängen.
Mhm.
Und es ist wirklich mühsam. Aber dafür haben wir Bernd Wurzbacher, unsere Pilzlegende, der den sucht. Und der bringt uns da reichlich im Jahr.
Und da musst du ja noch drauf kommen, der riecht nicht, der schmeckt nicht. Wenn du jetzt so einen Pilz in der Hand hast, dann denkst du dir erstmal, er ist ein scheiß Pilz.
Ja.
Also wie kommt man denn drauf, den dann zu verarbeiten?
Ja, einmal schmeckt er Trüffel. Und vor allem, der hat wirklich seine Tücken. Also er färbt wie die Hölle. Also schwarz. Es ist wirklich schwarz, schwarz, schwarz. Also du kannst damit alles färben.
Aha.
Er bindet wie der Wahnsinn. Also das ist unfassbar, wenn du da so eine Knolle Trüffel kleinschneidest und in irgendeine Suppe reingibst, du kannst es kaum noch mixen, es ist wie Xanthan.
Aber ist es dann so schleimig oder ist
ja.
Da, ja?
Mhm. Richtig krass.
Okay.
Und ja, wie gesagt, er hat das Schöne an dem Pilz ist, er hat von allen guten Speisepilzen. Also ich würde ihn so geschmacklich 1/3 Trüffel, 1/3 Steinpilz, 1/3 Morchel beschreiben. Und er hat dieses Muffige, der Morchel, hat dieses Pilzige, Frischpilzige von dem
ein schön waldiger Geschmack.
Genau, vom Steinpilz und natürlich finde ich die Intensität trotzdem vom Trüffel.
Also der war einwandfrei, sag ich mal. Ja. Ich hätte es dir auch geglaubt, wenn du mir einen anderen Trüffel hingelegt hättest. Aber so getan hättest, als ob es ein anderer wäre, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das war geiles Gericht und vor allem auch was eine Portion. Dazu ein selbstgemachtes Brioche, so auch ein kleiner Pilz und dann halt wirklich so ein Flatschen. Und ihr habt den ja verarbeitet zu einer Creme und dann aber ausschauen lassen, wie der
wie
Pilz
war,
wie genau. Eigentlich aussieht. Sprich,
ja.
Eigentlich war aber nur die Füllung mit dem Pilz und dann habt ihr das wahrscheinlich in der Silikonform oder irgendwie
genau, sowas. Wir haben eine Silikonform gemacht von den Trüffeln und haben die quasi dann diese Creme gemacht, wie Gänseleberpaté im Prinzip. Also es wird eine Pilzpaté gemacht, mit Eiern und Butter gebunden und eben gestockt. Und dann
viel davon wahrscheinlich, vor allem viel Butter.
Genau. Und dann wird es mit Cassis noch gefüllt, haben wir so
Chutney. Ja, ja.
Und es kommt noch in der Mitte rein und insofern ist diese, ja, einfach so wie so vegetarische Gänseleber.
Mega, ja. Einfach mega. Und jetzt bist du hier Küchendirektor und hast quasi die Aufgabe, alles irgendwie zu steuern.
Ja.
Aber alle kennen ja, wenn du sagst, hier Posthotel Alexander Herrmann, alle haben natürlich das Gesicht von Alexander Herrmann vor Augen.
Ja, also
wie ist es zwischen euch? Das
hat der Chef von Anfang an gut kommuniziert. Also er hat nie gesagt, das ist er, sondern immer, das sind wir. So. Mhm. Und 2018, glaube ich, war es, hat er einfach gesagt, Tobi, komm doch mal mit raus. Und dann bin ich mit raus. Und dann stand da Restaurant Alexander Herrmann bei Tobias Baetz.
Oh.
Und da habe ich gesagt, wow, das ist cool. Und war natürlich irgendwie so ein bisschen erschrocken, weil ich ja gesagt habe, ja, das mache ja nicht ich alleine. Ich bin ja auch nur einer von vielen. Und dann hat er gesagt, nee, ist ihm total wichtig. Und seitdem war es überhaupt keine Geschichte mehr eigentlich. Und 2019 kam der zweite Stern und dann war dieser Namenszusatz ja schon dabei. Und ab dann war es eh kein Problem mehr. Also die Gäste, dadurch, dass ich auch sehr viel am Gast bin, mhm, also ich nutze es schon auch am Anfang, alle meine Gäste zu begrüßen, zum Schluss auch zu verabschieden.
Ihr habt eine Station im Gastraum, ihr auch zubereitet.
Eine Küche, wo wir quasi halt, ich sag mal, die Grüße aus der Küche vorbereiten, mhm, und halt auch zubereiten, wo wir quasi auch sehr viel interagieren mit dem Gast. Also wir servieren ja auch die Köche das Essen mit und es gibt einfach keinen Unterschied zwischen Küche und Service bei uns. Das ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes.
Das stimmt, weil man eigentlich jeden Gang von einer anderen Person serviert bekommt und das macht es natürlich schön, weil jeder noch was dazu erklären kann, jeder kann was dazu sagen und man lernt sozusagen das gesamte Team einmal kennen.
Also für unsere Mitarbeiter ist es auch wunderschön, auch ihre Gäste zu sehen und vor allem dieses Feedback, wenn du einen Gast zu Gericht einstellst und dann oftmals diese funkelnden Augen siehst, das kannst du ja, ich sage jetzt mit keinem Trinkgeld aufwerten. Also natürlich ist der Trinkgeld auch schön, aber diese Geschichte, du machst was und du siehst, für welchen Wert du das machst, für welchen der Gast. Und wir machen so viele Menschen glücklich mit unserer Arbeit. Das ist deswegen ein so wunderschöner Beruf. Ich liebe das einfach. Und das wird mir unseren Köchen alles wegnehmen, wenn man sie quasi, der Service kriegt es dann geballt ab, aber die Küche nicht.
Hm.
Und das ist eigentlich total schade. So ist quasi für jeden, und das ist immer auch von der Anja, unserer Servicechefin, die sagt immer, jeder soll einen schönen Abend haben, die Mitarbeiter und die Gäste.
Das ist eine richtige Einstellung. Das ist auch eine wunderschöne Art der Befriedigung, finde ich, wenn du für das, wofür du viele Stunden, Tage vielleicht sogar investiert hast, auf einmal auch eine emotionale Rückmeldung bekommst. Ja. Ne? Deswegen wollte ich auch nie in der Küche arbeiten, wo keine Fenster sind, wo man nicht mal irgendwie rausgehen kann. Offene Küche bin ich auch ein großer Fan von.
Ja.
Also für beide Seiten eigentlich. Ne? Und wie funktioniert das Miteinander von, also was macht Alexander Herrmann an Aufgaben, was übernimmt er und was übernimmst du?
Also ich übernehme eigentlich den täglichen Prozess,
mhm,
und Chef ist natürlich klar medial viel unterwegs,
mhm,
und schaut auch immer, dass die Gäste hier schön herkommen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und dass wir dann das halten, was er verspricht. Das ist das eine. Aber natürlich ist es auch total cool, wenn wir quasi Menüs entwickeln, und so funktioniert es dann auch. Dann setze ich mich mit Yoshi, unserem Food Scout, und Alexander Herrmann zusammen. Und wir kreieren letztendlich erstmal ein Menü. Also zum einen sagt der Yoshi, was gibt's jetzt? Was ist verfügbar? In welcher Menge?
Also Yoshi ist nochmal, ist quasi der
Head of der Fermentation Lab.
Food Lab Sommelier. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie man sagen kann. Genau, der guckt dann in seinem Bestand. So, pass auf, Leute. Wir haben hier Salzzitronen, wir haben asiatische gereifte Wassermelone, wir haben aber auch ein paar Kapuzinerkressensamen, die eingelegt sind. Denkt euch was aus.
Ja, und das Spannende ist ja, er bereitet uns das dann auch an diesem Tisch, wo wir jetzt sitzen, immer vor. Das heißt, da sind dann irgendwie so 50 an verschiedene Gläschen. Mhm. Ja. Und das ist wirklich ein ganz spannendes Bild, weil wenn er jetzt sagt, asiatisch eingelegte Melone, haben wir keine Ahnung, was das ist. Das kann alles sein.
Ja.
Und dann probieren wir das und denken, wow, und jetzt können wir uns das vorstellen. Jetzt können wir ein Korsett schreiben, und das macht dann Alexander Herrmann und ich.
Aber hat er nicht sich selber eine Idee vorher ausgedacht, warum er etwas wie einlegt und denkt sich dafür? Ja, genau.
Ja, ja, schon. Also, aber wir müssen ja das Menü mitschreiben.
Das heißt, er denkt sich was und er sagt dann aber doch was ganz anderes am Ende? Kann passieren.
Oder wir verarbeiten ja dieses Produkt nochmal weiter. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir nehmen das, was der Yoshi gemacht hat, und legen das auf den Teller.
Mhm.
Das ist ja eben bei uns nicht so. Das unterscheidet uns, glaube ich, auch von allen anderen Regionalküchen. Sondern
das ist neuer Rohstoff, den ihr jetzt neu verwendet.
Jetzt geht dann der kreative Prozess los und dann gehe ich quasi in die Küche und eben zu meinem Küchenchef. Und dann besprechen wir zuerst mal zu zweit, wie könnte die Seele, wie könnte die Aura des Gerichts sein. So,
was also die Wirkung nach außen.
Die Wirkung nach außen. Was wollen wir erzeugen? Und wenn wir das besprochen haben, dann nehmen wir das ganze Team an den Tisch und sagen, pass auf, der Gardemarché, Vorspeise, so und so. Und dann gehen wir quasi in das Feintuning. In dem Prozess ist Alexander Herrmann wieder nicht mehr dabei. Das heißt, das mache ich rein mit meinem ganzen Team. Und wenn wir dann meinen, jetzt ist es perfekt, jetzt ist es gut, dann laden wir Alexander Herrmann ins Restaurant ein und servieren ihn aber das komplette Menü von Anfang bis Ende.
Alleine? Sitzt er alleine im Restaurant?
Er sitzt alleine im Restaurant, also beziehungsweise er an einem Tisch und an den anderen Tischen sitzt einmal die Sommeliers und die Restaurantleiterin und zum anderen sitzt aber auch das Team aus dem Future Lab, weil die kreieren quasi zu diesen Gerichten dann die alkoholfreien Getränke um den Aaron, unseren Barchef. Und so haben wir quasi dann, wenn der Chef sagt, so ist es perfekt, dann kriegen die anderen das Gericht. Und das schaffen wir zu einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit, dass wir so 95-98% der Gerichte so machen, dass es ihm passt. Und bei manchen sind es halt so Kleinigkeiten, wo er sagt, pass auf, das vielleicht ein bisschen größer, das ein bisschen kleiner oder da vielleicht ein bisschen mehr, davon ein bisschen weniger. Und das ist einfach das Schöne und das schätze ich auch an ihm so. Und deswegen ist er für mich auch der perfekte Taste Coach, weil er einfach ausdrücken kann, was er empfindet. Also viele sagen ja, es schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, aber können es nicht begründen. Und er kann es wahnsinnig gut auf den Punkt bringen, um uns auch ein Stück weit besser zu machen. Und das ist, geht aber auch nur, wenn man den Blick von außen hat.
Also ich glaube, was macht er besser? Also wie meinst du es? Hat er eine gute Art, Aromen zu beschreiben? Kann er gut schmecken? Hat er einen guten Geschmack? Oder?
Ja, also das zum einen. Aber es ist ja auch so, du hast es bestimmt schon selbst erlebt, wenn du jetzt quasi Suppe abschmeckst oder so, wo du dann irgendwann 5-6 Mal probiert hast.
Bist du so blind?
Dann fragst du deine Freundin oder so, probier mal. Und nur weil du kannst dann diese kleinen Unterschiede irgendwann nimmer so wahrnehmen. Und das ist das Schöne, dass der Chef von Anfang an im Prozess drin ist, dann eine ganze Zeit nicht und dann zum Schluss wieder aufspringt und somit quasi eigentlich den Blick von einer ganz anderen Perspektive auf das Gericht, also auch ein Stück weit aus die des Gastes.
Ja.
Und so ist halt schön, ich meine, es gibt ja auch Köche, die fragen ihre Gäste, wie es ist, das finde ich ein bisschen befremdlich, muss ich sagen.
Du meinst, hat es ihnen geschmeckt?
Ja, das ist ja das eine, das kann man natürlich machen. Aber die probieren halt an Stammgästen irgendwie ein neues Gericht und sagen, danach können wir das so machen. Und das finde ich ganz schwierig. Ich meine,
ja, das ist halt auch, es sind halt keine Handwerker, die den Beruf halt irgendwie so innehaben, wie du ihn innehast.
Und ich denke halt, am Ende muss ja ich auch dahinter stehen.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass es jeden immer 100% schmecken muss, aber ich muss hinter diesem Gericht stehen, sodass ich sage, besser kann ich es nicht. So, und dann ist es ja gerade gut genug, so sage ich. Und das ist schon der Anspruch. Und deswegen finde ich diesen Prozess wahnsinnig spannend. Und natürlich, ich meine, wir haben ja nicht nur das Unternehmen Würzberg, sondern wir haben ja auch noch Nürnberg. Und somit ist Alexander Herrmann natürlich auch immer ein guter Ratgeber. Also man kann ihn immer ansprechen, er ist immer ansprechbar.
Wohnt
ist immer
hier?
Für einen da. Ja, also zwei Orte weiter.
Aber nicht jetzt hier im Hotel, weil war heute Morgen da und hat erstmal wieder allen Hallo gesagt. Dann war er gestern Abend, hat allen Hallo gesagt.
Ja,
er ist wie so ein Geist, er taucht einmal auf, alle freuen sich und dann sind wieder weg.
Ja, genau. Und man muss auch sagen, wenn er da ist, dann begrüßt er nicht nur die Gäste, sondern auch jeden einzelnen Mitarbeiter.
Ja, das,
und das ist schon was Cooles.
Wirkt alles sehr familiär und sehr herzlich hier.
Ja.
Wirklich sehr schön. Ist das noch Kochen oder ist das Wissenschaft, was ihr macht? So wie ein guter Folgentitel, falls ihr den Namen später lest. Das finde ich gar nicht mal so schlecht.
Ja, ich glaube, es ist einfach Neugierde. Auf was können wir denn noch entdecken? Also wir sind, glaube ich, wie so kleine Kinder, die wahnsinnig verspielt sind und halt immer wieder denken, das ist ja geil, aber wie könnte ich es jetzt nochmal anders denken? Und es sind so viele kreative Menschen, die hier sehr, sehr lang zusammen sind und denen nie langweilig wird, weil sie immer wieder an was Neuem arbeiten können. Und das ist, glaube ich, das, was uns so, wir sind wahnsinnig neugierig. Aber ich würde das nicht als Wissenschaft, weil es ist keine Mathematik. Also es ist definitiv keine mathematische Geschichte.
Ja, ihr reift hier Sojasauce in so einem Fass und müsst halt genau dokumentieren. Allein hier, wenn ich mich jetzt in diesem Raum umschaue, da hinten, was ist das für ein Gerät? Was ist? Ihr seht das doch hier auf dieses Gerät hinter uns. Seht ihr das?
Seht sich
das?
Das sieht man ja.
Ja, man sieht das. Was ist das?
Das ist ein Rotationsverdampfer.
Na guck, das ist doch Wissenschaft.
Ja, aber Wissenschaft ist trotzdem klar. Gewisse wissenschaftliche Dinge müssen wir natürlich beachten. Aber grundsätzlich probieren wir sehr viel aus. Also wir gehen auch ganz unkonventionell ran. Und es ist wirklich spannend, wenn wir mit Leuten aus der Universität zusammenarbeiten, die schlagen,
auch macht.
Ja, die schlagen teilweise die Hände über den Kopf und sagen, was macht ihr da?
Also schon wieder Wissenschaft.
Ja, wir machen neu. Und insofern.
Was mache ich damit jetzt? Was mache ich mit einem Rotationsverdampfer?
Im Prinzip ist es Aromenverdichtung und wir machen das ganz viel für die alkoholfreie Getränkebegleitung.
Sag mal ein konkretes Beispiel. Was fülle ich oben rein, was kriege ich unten raus?
Wir können quasi mit Unterdruck destillieren. Das heißt, wir können einkochen, nicht bei 100 Grad, so wie es bei uns ja ist, sondern wir können ein Vakuum setzen und können somit bei 34 Grad verdampfen. Das ist natürlich der Vorteil, dass wir dadurch weniger flüchtige Aromen haben.
Mhm.
Hört sich jetzt an, wie können wir alles machen? Nein, so ist es leider nicht. Manche Aromastoffe sind alkoholisch gebunden, manche sind in Fett gebunden. Die können wir dann nur bedingt auch rausziehen. Aber wir können natürlich, klar, Aromen verdichten, indem wir halt, ich sage jetzt mal, wir tun zum Beispiel alle Schalen vom Sellerie entsaften, kochen das dann ganz stark darunter und binden das später mit Öl.
Also wie so eine Art Sellerieessenz.
Genau. Und so können wir halt quasi Sachen machen, die uns im normalen Kochprozess gar nicht funktionieren würden, weil dadurch, dass das verkocht, verklebt ist, verdichtet sich viel stärker und würde anbrennen.
Aber was? Ab wann kommt der Selleriesaft da rein?
Wir kochen den einmal an, leeren den und ab dann kommt er da rein und wird quasi einreduziert.
Und was
bei
kommt?
Niedrigen
das
Temperatur.
Reduziert sich da drin ein?
Ja, in einem ist dann quasi das Verdampfwasser in dem einen Kolben und im anderen bleibt die Essenz übrig von dem Aroma.
Wow, wie kam es dazu? Ab wann hast du denn, also erstmal, wenn ihr auf der Suche nach einer Ausbildungsstätte seid, ganz kurz, und ihr habt die Möglichkeit, hier eure Ausbildung zu machen, ihr bildet aus, oder?
Ja.
Mit dem Wissen, was ihr hier kriegt, weil ich bin mir sicher, ihr werdet auch mal kurz zu Yoshi rübergeschickt, oder?
Ja,
so drei Monate oder sowas vielleicht.
Vor allem im Sommer.
Ja, da muss ein bisschen was gepoolt und gesammelt werden. Aber allein dieses Wissen, Natur, was mache ich daraus, bis hin zu sehr... Ich weiß nicht, ist jetzt keine Wirtshausküche, aber sehr, sehr gehobene Wirtshausküche, also wirklich ehrliche Küche, die, mit dem er jeden glücklich macht, bis hin zu raffinierten Gerichten aus dem, was davor gemacht worden ist. Ich glaube, wenn ihr hier mal 3 bis 5 Jahre wart, dann seid ihr gestandene, ausgebildete Köche und Köchin. Also dann könnt euch keiner mehr was vormachen. Das ist eine Rundumschlag an Ausbildung, was ihr hier anbietet, oder?
Absolut.
Plus also Schwimmbadkiosk.
Ja, ja.
Ne? Bademeisterfunktion gibt es
ja,
hier
gibt's
auch.
Gibt es auch noch. Ja. Nein, aber es ist schon so. Also wir haben halt einfach wahnsinnig viel Fachleute auch, also die sich dann auf gewisse Themen spezialisieren. Also wir haben einen, der wahnsinnig Spaß dran hat, Kräuter anzubauen. Also lassen wir ihn das doch machen. Also weißt du,
auch im Team?
Ja. Das heißt, wir bauen natürlich diese ganzen Kräuter, die wir im Sommer dann auch brauchen und Blüten und so weiter, die bauen wir hier selbst an, weil wir die in der täglichen Ernte ja sonst schwierig logistisch hätten.
Und schweineteuer sind und schnell verderben halt auch.
Genau.
Ne?
Und natürlich nie den Qualitätsstandard haben, wenn wir es jetzt gerade.
Exakt.
So. Andererseits ist natürlich auch, gibt Leute, also Chris zum Beispiel ist wahnsinnig affin mit, wie kann ich Fleisch so reifen? Wie kann ich das machen? Und der.
Na, da hinten, wir sitzen jetzt
genau,
hier
wir
quasi
sitzen hier
auf den Tri-Edge. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich hier für einen 360-Grad-Winkel habe. Ich kann leider die Kamera jetzt nur so aufstellen. Das war schon ein sehr interessanter Blick. Und das ist nur, das hier ist ja das Food Lab, in dem wir gerade sitzen.
Genau.
Aber dann gibt's ja noch die Kältekammer oder
die Reifekammer. Oder Schatzkammer, wie du sagst.
Ja, es ist eine Schatzkammer. Schon, ja. Aber auch hier, da hinten hängen in Salzteig gehangene Rüben.
Genau.
Ich glaube, es sind
so Gemüse-Charcuterie, also auch da, ja, wir beschäftigen uns, wie können wir Gemüse so darbieten, wie wir es jetzt noch nie hatten. Und da geht es nicht um einen Schinkenersatz, also es geht uns nie um Ersatzprodukte, sondern es geht uns einfach Gemüse neu gedacht. Wie kann ich Gemüse einsetzen in ein Gericht, wo ich sage, boah, so habe ich es noch nie gegessen. Das ist der Anspruch, was wir an ein Gericht setzen, weil warum sollte man nach Würzburg kommen? Also es muss ja was anders sein, wie andere machen. Und insofern ist das bei uns wirklich spannend, wir haben da Bock drauf und wir haben einfach die Neugierde. Und so hat jeder unserer Mitarbeiter so ein eigenes Themengebiet, was er beackern will. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, weil du das vorhin gesagt hast mit unserem Bistro Oma und Engel, wo wir mit einer tollen Küchenchefin auch, der Sandra, arbeiten, die quasi auch, bei uns geht's immer um alles zu verarbeiten. Also das heißt quasi, wenn wir im Gourmet-Restaurant sind es oftmals eher die Teilstücke und im Bistro sind es halt die Dinge, die wir quasi auch in größeren Mengen brauchen. Also Roast Beef im Gourmet-Restaurant würde ich nie machen. Das gibt es eher im Bistro, ja. Dann verkaufen wir das und dann gibt es wieder was anderes und so. Und so haben wir halt wirklich so einen wahnsinnigen Spagat und am Ende geht es nie um besser oder nicht besser, sondern es geht immer, der Aufwand ist natürlich ein anderer im Gourmet-Restaurant. Ja. Also der Aufwand ist ein anderer, der dahinter steckt, aber es schmeckt überall, würde ich sagen, gleich gut. Hm. Und du hast wirklich im Bistro eher für Herz und Bauch und für Seele.
Ja.
Und im Gourmet ist natürlich auch der Kopf wahnsinnig wichtig, so den da mitzunehmen und zu sagen.
Eine Bedarfsfrage, ne? Genau. Auf was habe ich jetzt Bock? Also genau. Jeden Tag Aura wäre schon auch anstrengend.
Total. Das würde ich auch keinem empfehlen. Und deswegen ist auch die spannende Reise nach Westberg zu kommen, 2 Tage zu erleben und einen Tag im Bistro zu essen, einen Tag im Gourmet zu essen.
Ja.
Und das ist wirklich was, wofür wir perfekt sind, weil diese beiden Restaurants unterscheiden sich eben nicht qualitativ, sondern nur von der Stilistik.
Ich bin in den Genuss gekommen und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Also das klingt jetzt ja alles wie so abgesprochene Werbung, aber ich bin einfach geflasht. Jenny ist ja auch dabei, Lola ist auch mit dabei. Wir kamen in unser Zimmer und es lagen kleine Leckerlis für Lola bereit und es war so ein Kauschuh da und eine Wasserschüssel und wir haben direkt beim Reinkommen schon was bekommen, also so eine kleine Tüte mit Gassiwegen, wo man langlaufen kann. Es war alles so herzlich und es ist gerade sehr emotional aufgeladen, glaube ich auch. Aber so war es doch bestimmt nicht, als du hier angefangen hast, oder? Ihr habt doch das, war da schon so? Dass, nee? Wie hast du, ab wann sagt man sich so, pass auf, Gourmet ist ja nicht anstrengend genug. Also ein Kiosk, das Bistro, das Gourmet-Restaurant. Wir machen jetzt noch eine eigene Sojasauce. Warum denn auch nicht?
Stimmt. Also wie ich angefangen habe, wurden gerade die Restaurants getrennt. Es gab eine kleine Jägerstube und es gab damals das Restaurant Alexander Herrmann. Und dann haben wir angefangen, dieses Bistro zu bauen und damit haben wir quasi was Gleichwertiges geschaffen.
Mhm.
Und ja, und dann kam das Future Lab kam 2018 eigentlich dazu. Zwar noch nicht in der Form, wie es jetzt ist. Das haben wir erst im Lockdown quasi uns gewagt, weil wir Zeit hatten, auch das auszudehnen. Aber
recht frisch.
Recht frisch. Aber wir haben das vorher halt einfach in der Küche mitgemacht.
Mhm.
Und das war insofern immer schwierig, weil gewisse Prozesse, die kamen sich immer in die Quere. Die einen, die quasi im Lab halt jetzt mal den Ofen brauchen, dann kam aber die Gourmet-Küche oder die Bistro-Küche und gesagt, naja, du, wir müssen aber jetzt für den Abendservice was machen. Und dann, es war halt immer ungut. Also es konnte keiner sich eigentlich final auf das fokussieren, was er machen musste. Und so haben wir das irgendwann getrennt und haben jetzt dieses alte Gasthaus hier übernommen und haben gesagt, okay, wir machen das und haben das eigentlich komplett in Eigenregie umgebaut. Also das haben auch die Köche gemacht, die das Food Lab machen. Im Januar, Februar haben die ein bisschen weniger zu tun und haben sich dann mal in einem Jahr die 2 Monate genommen, haben jeden dieser Balken gesandstrahlt, haben diese Sache da reingebaut und haben diese alte Küche wirklich komplett saniert. Und das war wirklich eine ganz schöne Geschichte, weil das ist selbst entstanden. Und ja, wir haben angefangen, wie ich im Posthotel angefangen habe, haben wir, wie gesagt, erstmal Menschen installiert, die Bock haben auf Gastronomie.
Mhm.
Die quasi wirklich ganz stark wie so Jagdhund triebgesteuert sind, die einfach rennen nach der Beute und hungrig sind. Mhm. Und mit diesen Mitarbeitern, wie ich die so nach und nach aufgebaut habe, und die sind so lange im Betrieb, es sind immer noch Leute, die von dem ersten Tag an mit mir hier dabei sind. Und
seit 15 Jahren.
Ja, Yoshi, Metze und.
Also ihr könnt ja heute mehrere Champagnerflaschen aufmachen.
Absolut, ja. Und das ist wirklich eine ganz schöne Geschichte. Und so hat sich das begonnen, dass wir quasi immer weiter Schritt für Schritt gegangen sind.
Mhm.
Und das würde ich sagen, ist gerade der beste Stand, den wir haben. Immer. Also, das kann ich immer sagen für den Tag, wo wir heute aufstehen. Heute wird der beste Tag sein, wo wir zeigen können, was wir können.
Mhm.
Und ich glaube, dass das in einem Jahr wieder nochmal zwei Schritte weiter sein kann, wird, bin ich felsenfeste Meinung. Das
ich fand vorhin ein Argument, also Yoshi hat uns ja ein bisschen rumgeführt in seiner Kammer. Und ich fand das sehr spannend, weil man muss natürlich überlegen, was machen sie oder was ist sein Job? Er fährt raus, beispielsweise auf den Hof, spricht mit einem Bauern und sagt, okay, pass auf, jetzt füttern wir das Schwein mal so. Jetzt geben wir dem Schwein mal so viel Platz. Jetzt machen wir das und das und das. Und er bearbeitet ein Produkt von einem Erzeuger so lange, bis das Produkt perfekt ist. Ohne, ja klar, es wird natürlich auch ein teureres Produkt. Vielleicht wird auch ein bisschen was zugeführt, was teurer ist. Aber ihr geht da raus und ihr nehmt Produkte von Erzeugern und perfektioniert sie für eure eigenen Zwecke.
Ja.
Und am Ende lasst ihr quasi den Erzeuger aber zurück mit einem perfekten Produkt. Sprich, ihr geht da raus und sagt, überlegt doch mal, dass diese Lampe hier vielleicht mehr Watt braucht oder so ungefähr. Ja. Ne? Und die sollte vielleicht ein bisschen mehr Licht abbekommen. Und dann gucken wir uns das Produkt am Ende an und gucken mal, wie es schmeckt. Das heißt, ihr verändert hier in eurem Schaffungskreis, macht ihr die Produktkette, ihr wertet die auf. Ihr gebt absolut allem hier ein Upgrade. Und dann sagen aber wahrscheinlich die Erzeuger, alles klar, ich habe jetzt ein gutes Produkt, ich will mehr Geld dafür, oder?
Also sprich, ja, klar.
Das, aber im Grunde.
Aber das ist ja auch okay. Also, wenn die Qualität sich steigert, sind wir auch bereit, diesen Mehrwert zu bezahlen, auch wenn wir ihn ein Stück weit mit begleiten. Aber ich würde das mal als Familienvater so
ja,
beschreiben. Ich habe meinen Kindern ja nie das Laufen gelernt. Eigentlich haben sie es selbst gelernt. Und ich habe sie aber auf dem Weg begleitet. Ich habe sie oft getragen, ich habe sie oft aufgehoben. Und ich glaube, das ist ja auch mit unseren Produzenten so. Also, am Ende haben sie sich selbst weiterentwickelt. Mhm. Aber wir haben dazu geholfen. Wir haben ihnen die richtigen Fragen gestellt. Wir haben ihnen vielleicht auch die richtigen Experten an die Seite gestellt, weil Yoshi weiß ja auch nicht alles. Mhm. Aber er holt sich dann halt Experten und sagt, pass auf, das ist einer, der quasi sich nur mit Fleischreifung auseinandersetzt. Komm doch mal her, lasst uns mal zusammen zu den Landwirten gehen. Dann sitzen wir zusammen. Wir laden uns regelmäßig unsere Landwirte hier aus der Region ein, mit denen wir arbeiten, und besprechen. Ich lade die auch ins Restaurant ein. Sie sollen das erleben. Unsere fränkischen Winzer, wir arbeiten ja auch nur mit fränkischen Wein. Das ist ja quasi wirklich auch das komplett eigene Geschichte. Und auch die Winzer hatten wir jetzt dieses Jahr da und alle fränkischen Winzer haben natürlich dann das Gefühl, wow, es ist was ganz Besonderes. Sie geben uns auch Sachen, die sonst natürlich keiner bekommt, weil sie sind ja auch stolz auf dieses Projekt. Ja. Und das ist, was mit unseren Landwirten einfach entstanden ist. Sie sind wahnsinnig stolz. Und einer unserer Landwirte, und es ist sicher nicht durch den Yoshi, ist der zum besten Land, also der hat dies ja alle Preise gewonnen, ist bester Jungbauer, bester Landwirt des Jahres, Martin Stiegler mit den Haselnüssen. Mhm. Und der ist sicher durch uns nicht besser geworden, aber er hat halt auch, ist mit uns gewachsen und ist auch das Stück weit immer wieder gesagt, okay, wie geht's denn noch besser, wie geht's denn noch genau, wie geht's denn noch, und ach ja, wenn ich jetzt doch diese Haselnussbohrer, diesen Schädling bekämpfen will, brauche ich Hühner. Mhm. Okay, die Hühner bekämpfen mein Haselnussbohrer.
Was ist ein Haselnussbohrer? Ist das ein Wurm?
Ist ein Wurm, der die Pflanzen kaputt macht. Ja. Und das ist ja auch alles im Bio. Das heißt, quasi, der kann auch keine Düngemittel einsetzen und will er auch nicht. Das ist quasi gar
keine Pestizide, genau.
Und insofern hat er quasi ein natürliches Bekämpfungsmittel gebraucht und hat Hühner in diese Plantagen rein.
Ja.
Jetzt hat er natürlich gesagt, klar, wenn er Hühner hat, hat er auch Eier.
Ja.
So, was macht er mit den Eiern? Jetzt haben wir halt auch wieder gesprochen. Und zum einen hilft man sich, zum anderen sagt er, pass auf, können die Eier auch nehmen? Ja klar, nehmen wir Eier. Und dann machen wir Eierlikör und dann machen wir Haselnuss-Nougat und dann machen wir, ist wirklich, das ist Wahnsinn, dieser Typ. Und sowas entsteht einfach, und da hat ja Yoshi und ich auch als, ich würde sagen, Hauptinitiatoren einen Verein gegründet hier, Freaks to Table, wo wir quasi genau diese Geschichte, diesen Kreislauf beleuchten. Zum einen den Konsumenten aufzeigen, wie schön es ist, mit tollen Lebensmitteln zu arbeiten, was das vielleicht auch einen Mehrwert hat für Kinder, für Jugendliche, dieses zu erleben, was du bist, was du isst.
Wie kann ich das jetzt erleben? Freaks to Table, kann man sich irgendwo anmelden und dann kann man teilnehmen?
Freaks to Table kann man sich jetzt anmelden als privater Förderer, kann da Teil davon sein. Wir haben einmal im Jahr ein großes Food Festival hier in Würzberg, das haben wir letztes Jahr gestartet, mit
war
der Erwartung,
da, wo
du angefragt warst. Ja, ich wollte dich unbedingt haben, aber
war
du
kacke,
konntest
da waren
nicht
so viele tolle Menschen da, und das sah so lecker aus. Also Alexander Wolf, ne, Graciela war da, Crispy Rob war dabei, also ich kann gar ich weiß gar nicht, wer alles dabei war, aber es sah wunderschön aus. Und ich habe mir so einen Arsch gebissen, dass ich das nicht hingekriegt habe. Aber
es ist doch mal so. Also deswegen, es wird wieder stattfinden und es wird natürlich hoffentlich noch besser und noch größer. Und wir werden dich auf jeden Fall kontaktieren. Ja, weil es war auch eine wunderschöne Geschichte. Also wir haben uns ja eigentlich bisher immer nur am Telefon gehabt und es war von Anfang an irgendwie, finde ich, ein sympathisches Match.
Habe ich ja genau so gesagt, sympathischer Mensch.
Ja.
Weißt du, was krass wäre, wenn, nehmen wir mal an, so in 10, 15 Jahren oder vielleicht auch in 50 oder 100 Jahren, dass ihr hier so einen Impact in dieser Region hinterlasst, dass man drüber spricht, weiß nicht, wie heißt die Region hier? Ist das irgendwie Oberfranken? Dass das quasi als so ein Qualitätsmerkmal ist für Produkte, die hier erzeugt werden, so ein bisschen wie Modena? Modena ist auch so eine typische Stadt, wo vieles herkommt.
Halt überhaupt.
Champagner oder sonst irgendwas. Dass man sagt,
absolut.
Oh wow, das ist ein Käse von dort, den will ich haben. Dafür bezahle ich auch mein Geld. Das wäre so krass, wenn man dann so zurückguckt und sagt, da haben wir mit zu beigetragen. Ah,
brutal. Also natürlich, das ist schon so was, wo man von träumt und was einen natürlich auch antreibt, das muss man sagen, das ist ja auch nicht immer alles so einfach. Auch gerade mit diesen Vereinen, so Vereinsstrukturen sind auch manchmal kompliziert.
Ja.
Aber ich freue mich, weil wirklich, was da draus entstanden ist, ist so unfassbar gut. Und wir arbeiten jetzt mit vielen Schulen zusammen und das war auch so schön zu sehen, weil bei diesem Food Festival Crispy Rob als YouTuber war es so spannend, wie er mit meinem Chef über den Marktplatz gelaufen ist und quasi alle, würde ich sagen, Menschen 40 plus sind zu Alexander Herrmann und wollten ein Autogramm und alle jungen Menschen sind alle zu Crispy Rob gelaufen und haben Autogramme und Foto und hier.
Hat er Chips verteilt?
Na, die gab's da noch nicht.
Die gab's da noch nicht.
Das war kurz vorher, wie er bei uns war. Und
sehr gut übrigens, den Sinn.
Ja, glaube ich. Und das ist eben so cool, wie man auch sieht, wie wir alle einen Auftrag dafür haben. Und es ist egal, ob es der Koch, der Bäcker, der YouTuber, der Influencer oder eben auch der Fernsehkoch ist.
Wir haben
da eine hohe Präsenz und können einfach wirklich auch was Gutes zurückgeben, weil die Kinder und Jugendlichen, die sind so interessiert an dieser Geschichte. Und das merke ich wirklich. Wir haben diesen Tag der Landwirte, wo die hingehen und sich das anschauen auf dem Bauernhof. Wir haben hier Kochkurse angeboten. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da anstanden. Wir haben mit so einem Menschen, der heißt Rusticus. Also ist sein
Vor- oder Nachname?
Nein, das ist quasi sein Künstlername. Und der lebt nur im Wald. Und der ist quasi mit den Kindern wandern gegangen und hat ihnen gezeigt, was sie alles essen können.
Und das war
so spannend. Und wie schön es ist, wenn man eigentlich so tagtäglich rumläuft und mal sieht, was es alles gibt und wie schön es ist. Ja. Oder auch hat er dann gezeigt, wenn man einen Mückenstich hat, dann nimmt man die Pflanze, reibt die drüber und so. Und es ist wirklich, ich finde, das hat so Spaß gemacht.
Und ist auch ein bisschen verloren gegangen, ne? Also das ist Wissen, das ist sehr kostbar.
Absolut.
Ich habe eine schöne Kategorie für dich, wenn wir schon dabei sind, von Empfehlungen zu sprechen. Und die heißt
Füllerei mit Ei.
Und da will ich Empfehlungen von dir hier in deiner Region haben. 3 Restaurants, wo du sagst, da müsst ihr essen gehen.
Also, wenn ihr bei uns in der Region seid, müsst ihr natürlich klar bei uns gewesen sein. Aber jetzt kommen wir definitiv. Müssen wir ins Landhaus Gräfenthal. Der Peter ist ein guter Freund und auch ein Freak to Table, so kann man das sagen. Hat den elterlichen Betrieb übernommen und mit so viel Leidenschaft und Passion, wie er kocht, finde ich das wahnsinnig gut und gelungen. Ich mag das so gern und das ist für mich so der nächste Weg. Und das ist immer zwischen bodenständig und mit Anspruch genau der richtige Twist. Also ich liebe Peter und es ist wirklich tolle Küche, was er macht. Dann geht's weiter. Meine Lieblingsstadt hier in der Region ist definitiv Bamberg.
Oh,
ich habe
so
dir
schön.
Vorhin schon erzählt.
Es ist so schön.
Bamberg ist wirklich so eine schöne Stadt. Die ist genau die richtige Größe, dass man quasi alles erleben kann. Und die Stadt hat natürlich sehr viele Studenten und hat natürlich sehr viele Touristen und insofern ist immer was geboten und das spielt sich alles draußen ab. Mhm. Also es gibt überall diese Bierausschänke, wo die Leute quasi auf der Straße stehen und Bier trinken, weil die quasi nach außen hin auch ausschenken. Mhm. Und das ist wirklich sowas, kenne ich in keiner anderen Stadt und deswegen, ich liebe Bamberg. Und in Bamberg muss man definitiv ins Vita.
Mhm.
Fabio kommt aus der Top-Gastronomie, hat in Schauenstein bei Caminada lange, lange gearbeitet und hat eigentlich
3 Sterne in der Schweiz.
Genau, und hat jetzt die Pizzeria eigentlich von seinem Onkel übernommen.
Pizzeria.
Und denkt es aber komplett neu. Es gibt keine Pizza, aber viel Pasta-Gerichte und einfach Soul Food at its best.
Schön.
Ich liebe das.
Sehr geil.
Und dann, naja, natürlich sind wir dann schon fast in Nürnberg. Da muss man natürlich klar unsere Nürnberger Läden, aber die zähle ich heute nicht, weil das ist ja quasi in der eigenen Company.
Ja, aber wie heißen die in Nürnberg?
Imperial und Frankness. Frankness ist so.
Frankness?
Frankness. Mhm. Ist quasi.
Fränkisch.
Smartness auf Frankisch.
Ja.
Ja. Und das Imperial ist. Ja, so Fine Dining, aber halt sehr Stadt. Also quasi ganz anders, laute Musik.
Machst du die auch noch mit?
Nein, nee. Da habe ich Gott sei Dank den Michi. Der war lange, lange, lange mein Stellvertreter hier. Und ja, Best Buddy. Und Michi ist quasi auch von mir, mit mir hier seit der ersten Minute an.
Mhm.
Ja. Und Michi macht es in Nürnberg. Aber Schäufele essen in den 3 Linden. Und Schäufele ist, wie gesagt, das Nationalgericht hier in Frankreich.
Ich liebe es total.
Ja.
Aber was, die 3?
3 Linden. Und es ist in Kalchreuth.
Aha.
Und Kalchreuth ist insofern auch wirklich ein Ausflug wert, weil das Dorf der Kirschen ist. Also alle Kirschen, die wir hier bekommen, kommen aus Kalchreuth. Und
also
das ist ein wunderschönes Tal.
Für alle christlich Angehauchten, es geht jetzt nicht um bauliche Dinge, nein, es geht um die Frucht.
Ja.
Ja, es sind wirklich die Kirschen.
Ah, Kirschen, ja.
Ja.
Ach so,
hätten ja auch die Kirchen sein können, je nachdem, mit welchem Dialekt man spricht, da wird oftmals so ein S unter.
Ja, also das ist
wirklich absolut richtig
die Frucht.
Ausgesprochen.
Die Frucht. Und dort gibt es eben ein Ausflugslokal, das liebe ich, und es sind 3 Linden.
Wird alles notiert. Ich habe noch eine Frage für dich. Wir sind ein bisschen kürzer gespinnt, leider. Aber ich habe eine Frage zu dem Emblem auf deinem Ärmel. Denn ich habe es noch nicht ganz verstanden. Und wer sich mit dem Kochhandwerk und der Gastronomie auseinandersetzt, der wird diese Abkürzung JRE schon mal gesehen haben. Was genau ist die JRE?
Es heißt eigentlich, ist französisch Jeune Restaurateur Europe.
Jeune Restaurateur.
Also junge Gastronomen in
Europas.
Genau. Und es ist eine Vereinigung von Spitzenköchen aus ganz Europa und die Selektion Deutschland, da darf ich dazugehören. Ist ein Austausch unter Kollegen, würde ich sagen, im gehobenen Segment und die alle, also ziemlich alle inhabergeführte Restaurants, die wirklich für Leidenschaft und Passion stehen. Und deswegen trage ich dieses Emblem sehr, sehr gern. Ich bin sehr stolz, Teil dieser JRE zu sein. Und ja, da gibt es einfach viele, viele Läden in ganz Deutschland, die dazugehören. Also insgesamt sind es 72 Mitglieder. Und
aber geht es immer nur um Restaurants? Weil wir hatten uns doch mal gesehen auf der Messe und da gab es da so einen JRE-Abteil und wir sind da rein und da gab es, ich habe noch nie einen so guten Lachs gegessen. Der wurde mir auf die quasi auf die Zunge gelegt und ist einfach weggeschmolzen. Oder es gab Kaviar, es gab Weine.
Ja,
ne,
es
hier,
sind die JRE Origins, aber die gibt's so nicht mehr, sondern die sind jetzt Freaks to Table.
Ach, du hast sie einfach gefressen quasi. Die gehören jetzt mit zu dir?
Wir haben das gemeinsam entschieden, die Origins quasi zu Freaks to Table zu, wie soll man sagen, anzugliedern.
Oder geht's um Erzeuger?
Da geht's um Erzeuger, die eben mit purer Leidenschaft, Qualität und den Sinn für die Zukunft auch schärfen. Und so hat es wunderbar gepasst, das gemeinsam. Und trotzdem, die JRE sind weiterhin ein starker Partner von Freaks to Table, in dem Fall dann. Weil man kommt ja um diese tollen Manufakturen auch gar nicht rum, wenn man gute Lebensmittel und vor allem in Deutschland produziert auch haben will.
Das heißt, wenn ich irgendwo im Restaurant lese, JRE, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mich da drin qualitativ eine sehr gute Küche
absolut
erwartet.
Also es ist definitiv ein Gütesiegel.
Krass. Das ist nicht schlecht. Ich habe noch eine letzte Kategorie für dich und die heißt
die Empfehlung des Tages.
Und ich habe vorhin hier so ein paar Kochbücher gesehen. Wenn du jetzt da draußen Leute, die wollen irgendwie, vielleicht haben die jetzt keine Zeit für eine Ausbildung oder so, aber die wollen sich da einlesen oder mal gucken, was da geht. Hast du eine Empfehlung für ein Kochbuch, was du sagst, ey, das müsst ihr gesehen haben oder das müsst ihr gelesen haben, das bringt euch weiter?
Darf ich deinen schon nennen?
Nein. Das will ich dir erst zuschicken. Kannst du erstmal.
Okay, dann sage ich es nochmal. Nein, aber das ist schwierig. Also,
aber hinten stehen schon ein paar Knaller.
Es stehen schon wirkliche Packknaller. Aber ich liebe Kochbücher über
alles. Ich auch.
Und deswegen ist es schwierig, mich für eins zu entscheiden.
Du darfst auch, wenn du magst,
aber,
drei sein.
Aber was ich liebe, und das ist halt, da treffen sich irgendwie so die Seelen, ist Cook the Mountain. Das würde ich schon sagen.
Das habe ich auch zu Hause.
Ich liebe dieses Buch.
Es kommt ja auch in zwei Bänden.
Ja,
einmal
genau.
Rezepte und einmal quasi ein Einblick in, was war der Gedankengang dabei.
Ja, und ich bekomme jedes Jahr zu Weihnachten ein ganz tolles Kochbuch. Und ich finde es immer so schön, dieses Buch in der Hand zu haben, das anzuschauen. Ich liebe das einfach. Und auch dieses Franzen-Buch zum Beispiel ist so ganz besonders mit diesen bronze-goldenen Seiten und so. Das ist schon wirklich unfassbar. Also Kochbücher, boah, da gibt's so, so viele schöne. Und ja, auch dieses El Bui-Buch, was ich gerade vor mir sehe, das sind natürlich Bücher, ja, die schon auch wirklich Meilensteine in der Kulinarik waren.
Das glaube ich. Ich habe jetzt hier, wir haben hier auf dem Tisch noch Sojasoßen. Ich bin mir sicher, wenn wir schon die Möglichkeit haben, ich kenne die Sojasoße, die ist der Knaller. Also eine regional von euch hergestellte Sojasoße, kann man die kaufen?
Die kann man kaufen.
Kannst du mal kurz eine in die Kamera halten, damit die Leute wissen, wie sie aussieht? Die hat nämlich so einen roten Verschluss, die gibt es mittlerweile auch mit ganz vielen verschiedenen Leuten auch drauf, die extra für sie hergestellt worden sind. Und das kann, wo kann ich die kaufen?
Bei uns im Online-Shop.
Also nur bei euch?
papamame.de.
Und was ist das für eine sexy, das ist ja nicht, das Logo ist eine Taille von einer Frau mit dem Slip?
Ja, also es hat eine Künstlerin gemalt.
Ja.
Und zwar ist es eine Sojabohne grundsätzlich.
Nee, klar, es ist eine Sojabohne. Ich sehe ja die Frau mit dem Slip da drin.
Ja. Ciao.
Das ist wie so ein Rorschach-Test. Was sehen Sie in diesem Bild,
ja, genau.
Sie Psycho?
Und ja, diese Sojasoßen habe ich dir auch noch zusammengepackt. Darfst du mal mitnehmen nach Berlin?
Ich habe auch noch was für dich. Einen Moment. Ich habe noch keine eigenen Produkte, aber wir waren kurz davor. Einen Moment, ich habe was für dich. Das könnt ihr auch mal langsam alle wissen. Und man kann auch wissen, was da schiefgegangen ist. Es ist nämlich noch nicht das fertige Produkt, aber hier erstmal ein schöner Wein, dachte ich mal, oder? Und eigentlich, ich bin ja bekannt geworden auch viel mit dem Knoblauchöl. Und da habe ich mich mit der Marke Jay Kinski zusammengetan. Und wir haben mein Knoblauchöl endlich in Produktion gegeben.
Ach, das ist ja schön.
Aber das Problem ist, er hat es gut gemeint und hat den Knoblauch einfach mal über Nacht bei 70 Grad weiter laufen lassen. Und du weißt, was mit Knoblauch passiert, wenn man ihn sehr lange bei 70 Grad weiter gart. Dann hast du konfierten Knoblauch.
Ja.
Und so schmeckt's halt. Ist halt konfiertes Knoblauchöl. Aber die neue Charge, die kommt, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, dann ist die Charge vielleicht raus, wenn nicht, habe ich gerade ein bisschen gespoilert. Aber
sehr cool.
So sieht's am Ende aus.
Also ich würde sagen, dann ist in der Küche alles. Wenn man die perfekte Sojasauce hat, Knoblauchöl, ist schon,
nichts mehr
viel,
selber machen, ne?
Ist schon viel gekocht.
Ich glaube auch. Tobias Bertz, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. An euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören oder fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir wiederholen das nochmal, weil ich habe jetzt schon noch tausende Fragen zu dem Projekt. Und vielleicht schaffen wir es sogar mal, euch einen Tag lang zu begleiten, wenn ihr da drüben loslegt im Food Lab.
Ja.
Vielleicht mit Kamera, ich weiß noch nicht.
Ja, schauen wir mal. Aber macht es im Sommer, weil dann können wir auch im Schwimmbadkiosk noch was.
Jawohl, so machen wir das. Und ihr schaut mal vorbei, hier auch bei Tobi und auch hier beim Posthotel und gerne online. Ansonsten bis bald. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
Ciao.